SWR 2 Zeitgenossen.
Mina Seitze, Sie sind Daten- und KI-Expertin, also Expertin für künstliche Intelligenz, außerdem Gründerin und Autorin. Ihr neuestes Buch, das Ende Oktober erscheinen wird, trägt den Titel Fair Tech, Digitalisierung, Neudenken für eine gerechte Gesellschaft. Sie wollen Big Data und künstliche Intelligenz demokratisieren. Was bedeutet das? Ist das so eine Art Mission?
Ja, absolut. Ich sage immer, dass ich den Aktivismus durch die Muttermilch aufgesogen habe, weil meine Eltern sich immer für Demokratieförderung als auch Geschlechtergerechtigkeit in Afghanistan eingesetzt haben und deswegen auch zu Zeiten des Bürgerkriegs Anfang der 1990er Jahre fliehen mussten und in Hamburg ihren Heimathafen gefunden haben. Das heißt, ich war schon recht früh politisiert und Wut ist immer mein innerer Antrieb gewesen, wenn ich Ungerechtigkeiten oder Missstände gesehen habe, dass dies dann auch meine Motivation war, von Wut in die Mut überzugehen und ins Handeln zu kommen. Und wenn wir uns die Debatte rund um Technologie anschauen, ist es mehr oder weniger ein Elfenbeinturm. Und meine Mission ist es, Themen rund um Big Data als auch künstliche Intelligenz zugänglich zu machen. Und dass die Debatte von allen Bürgerinnen und Bürgern geführt werden kann, damit wir nicht nur Nutzerinnen und Nutzer von Technologie sind, sondern auch Gestalterinnen und Gestalter einer zukunftsfähigen Gesellschaft.
Das war jetzt sozusagen schon Ihr ganzes Portfolio. In einem der zahlreichen Interviews, die Sie mit Fach- und Tageszeitungen geführt haben, werden Sie auch Datenrevoluzerin genannt. Können Sie sich damit identifizieren?
Revolution trifft es ziemlich gut, denn wir befinden uns aktuell mitten in einer digitalen Revolution. Wenn wir uns auch die Geschichte anschauen, im Jahr 1764, als die erste industrielle Spinnmaschine in Großbritannien auf den Markt kam, die Spinning Jenny, markierte dies einen Meilenstein, was die industrielle Revolution betraf und hat auch dazu geführt, dass sich Gewerkschaften gebildet haben, Fabrikarbeitende auf einmal Gedanken gemacht haben, was passiert mit meinem Job? Jetzt schreiben wir das Jahr 2023 und wir führen ähnliche Debatten wie in der Geschichte, denn die Digitalisierung ist eigentlich schon immer politisch gewesen. Auch jetzt fragen sich ganz viele, was wird aus mir im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wenn eine Maschine auch repetitive Aufgaben übernehmen kann oder sogar in der Lage ist, Kreativität zu simulieren. Und Daten sind auch das Fundament für künstliche Intelligenz. Wir sprechen immer ganz viel über KI, aber was wir vergessen ist, dass wir zuerst einmal Daten benötigen und ganz viele Organisationen in Deutschland sind nicht mal so weit, dass sie die Digitalisierung ihrer Prozesse anstoßen können, weil sie keine Daten sammeln konnten oder diese eine geringe Qualität aufweisen. Und deswegen müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben in Anführungsstrichen machen, bevor wir ins Terrain von künstlicher Intelligenz übergehen.
Ich möchte nochmal auf Ihren biografischen Hintergrund zurückkommen, bevor wir richtig einsteigen in die Diskussion über KI und Big Data. Also Sie sagten schon, Ihre Eltern sind aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Sie sind dann 1993 geboren in Hamburg. Ihre Eltern waren aktivistisch unterwegs. Wofür haben die sich denn eingesetzt?
Meine Eltern wollten immer, dass mir auch das Privileg zuteil wird, eine Bildung zu genießen, unabhängig davon, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und dafür haben sie auch mit ihrem Mut bezahlt, auch den Mut, in ein neues Land zu ziehen, in einer fremden Kultur, eine Sprache, die sie auch nicht beherrschen, damit ich heute hier sitzen kann und mit ihnen über meine Herzensthemen sprechen kann. Und ich bin bis heute unendlich dankbar dafür, dass sie sich dafür eingesetzt haben, dass ich als auch meine jüngeren Geschwister in Freiheit und Frieden in Deutschland aufwachsen können. Und wenn wir uns auch jetzt Afghanistan anschauen und die Lage der Frauen, dann stimmt mich das auch manchmal ganz, ganz traurig, weil ich von hier aus nicht so viel bewegen kann. Aber zumindest versuche ich im Rahmen meines Handelns ein Stück zurückzugeben, auch in Deutschland, auch durch meine Arbeit, indem ich Themen rund um Technologie zugänglich mache, damit auch andere die Chance haben, Fuß in der Tech-Industrie zu fassen.
Haben Sie denn noch Kontakte nach Afghanistan, weil Sie die Situation der Frauen unter den Taliban jetzt ansprachen?
Ja, ein Teil meiner Familie lebt dort immer noch. Meine Oma ist beispielsweise auch noch dort. Und ich würde die natürlich gerne wiedersehen, aber weiß, dass es nicht möglich ist aufgrund der Umstände.
Und Ihre Eltern, nochmal gefragt, wofür haben die sich genau eingesetzt? Wie haben die politisch gekämpft?
Meine Eltern haben studiert gehabt. Meine Mutter musste es natürlich leider dann abbrechen, auch aufgrund der Schwangerschaft mit mir. Und mein Vater war auch viel im universitären Kontext unterwegs, hat Rechtswissenschaften studiert, auch mit Schwerpunkt Staats- und Völkerrecht. Und hat eben auch an den Universitäten seine Meinung gegen die Taliban geäußert. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass es sich dann dort nicht mehr sicher leben lässt. Und deswegen mussten sie auch nach Deutschland fliehen, um ihr eigenes Leben zu retten, damit sie eben auch mir das Geschenk des Lebens geben können.
Und ich glaube, Sie sind ja dann auch erst so auf diese aktivistische Bahn gegangen. Also Sie sind zur Schule gegangen, haben Ihr Abitur in Hamburg gemacht und dann haben Sie ein Freiwilligenjahr bei einer Lobbyorganisation für erneuerbare Energien in Tansania absolviert. Das heißt, der Berufsweg war zunächst noch mal ganz anders ausgelegt, also gar nicht so in Richtung Datenanalystin oder KI.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht den geradlinigen Lebenslauf. Ich habe ganz, ganz viele Sachen in meinem Leben ausprobiert gehabt, um am Ende das zu machen, was ich aktuell mache. Und ich weiß, dass das in Deutschland immer so verpönt ist, weil wir in so einer klassischen Industrienation leben, wo wir uns den Lebenslauf linear vorstellen. Aber ich glaube vielmehr an ein Karriereportfolio aus unterschiedlichen Erfahrungen und dass wir auch im Zeitalter der Digitalisierung lebenslang lernen müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir dann nicht nur eine Sache machen, sondern viele unterschiedliche Sachen. Und deswegen bin ich schon immer intrinsisch motiviert gewesen. Und
das heißt was genau?
Also das heißt, dass ich eher von meinen inneren Werten verleitet bin und weniger von dem, was die Gesellschaft auch von mir möchte. Und ich war auch eine sehr, sehr wütende Teenagerin. Und diese Wut hat mich dann auch auf die Straße gebracht, dadurch, dass ich demonstrieren gegangen bin für Teilhabe der Jugend im demokratischen Prozess oder auch für die Frauen in Afghanistan, also für ganz viele unterschiedliche Themen, habe ich schon immer gebrannt und dieser Aktivismus, ja, davon lässt sich natürlich nicht leben. Am Ende des Tages muss ich auch die Miete zahlen. Und ich war auch eine Zeit lang in der Medienbranche unterwegs und auch in der Heinrich-Böll-Stiftung, wo ich Teil des Medienvielfaltprogramms war, weil wir ja auch in den Redaktionsräumen wenig Vielfalt sehen. Aktuell sind gerade mal so 4-7% von Journalistinnen und Journalisten jene mit Migrationshintergrund. Und dadurch, dass ich mich dann auch nicht irgendwann wohlgefühlt habe und das Gefühl hatte, dass ich sowohl in der Medien als auch Politikbranche immer ein Stereotyping erfahre, also dass ich in eine Schublade gesteckt werde. Zum Beispiel, dass ich über Migrations-, Integrations- und Sozialpolitik berichten muss, aber eigentlich Wirtschafts- und Verteidigungspolitik machen möchte, hat mich das in die Tech-Branche getrieben, weil ich wusste, dass am Ende nur zählt, ob ich das richtige Ergebnis habe.
Sie machen so viele Schritte auf einmal. Sie haben ja gesagt, Sie sind der Meinung gewesen und sind es auch noch heute, dass es eine vielfältige Karriere durchaus geben kann und Richtungswechsel. Und tatsächlich dafür stehen Sie ja auch gewissermaßen. Also ich hatte dieses Freiwilligenjahr erwähnt, dann auch im Studium haben Sie nachher nochmal die Richtung gewechselt von den Sozialwissenschaften zur Volkswirtschaftslehre. Und da habe ich ein Zitat gefunden von Ihnen, das heißt, ich wechselte zu Volkswirtschaftslehre, weil ich die Welt verstehen wollte. Inwiefern hilft die Volkswirtschaftslehre, die Welt zu verstehen?
Volkswirtschaftslehre hilft uns, Zusammenhänge in einem viel, viel größeren Kontext zu sehen. Und gleichzeitig hilft sie uns auch dabei, alles zu messen. Wenn wir über Ungerechtigkeit sprechen, dann brauchen wir Zahlen, Daten und Fakten. Wenn wir diese gar nicht haben, dann können wir uns auch nicht das Ausmaß dieser Ungerechtigkeit vorstellen. Deswegen ist diese ganze Debatte rund um Diversity oder auch Diversity in Tech kein weichgespültes Thema, sondern es geht auch um evidenzbasiertes Handeln. Also dass wir weg vom Bauchgefühl kommen und wissen, wie viel Prozent der Menschen beispielsweise von Diskriminierung betroffen sind oder auch wie vielfältig unsere Wirtschaft oder Gesellschaft aussieht. Und genau deswegen habe ich mich auch für ein Studium der Volkswirtschaftslehre entschieden, weil ich genau wusste, dass ich diese Instrumente an die Hand bekomme und letztendlich entscheiden kann, welchen Weg ich damit einschlagen kann.
Und dann sind Sie später in die Tech-Branche eingestiegen, also quer eingestiegen. Sie haben sich dann das Programmieren selber beigebracht. Wie macht man das eigentlich?
Ja, in der Volkswirtschaftslehre haben wir ganz, ganz viel mit Mathematik und Statistik zu tun. Und ich habe mit einem Studium gemerkt, dass ich mit Excel alleine nicht vorankomme, weil es so große Datenmengen sind und ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich eine Programmiersprache für die Datenanalyse erlernen musste, wie Python oder R, um dann in der Lage zu sein, daraus Trends, Entwicklungen oder auch neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Und so bin ich in die Programmierung hineingerutscht, damit ich noch mehr Informationen aus Daten gewinnen kann und damit auch bessere Entscheidungen treffen kann. Parallel zum Volkswirtschaftslehre-Studium habe ich auch Informatikveranstaltungen besucht gehabt, um zu verstehen, wie diese neue Sprache funktioniert. Und ich habe das dann auch nie als Code gesehen, sondern auch als Fremdsprache, die ich lerne. Und wenn wir zur Schule gehen, lernen wir ja alle Französisch, aber es bedeutet nicht, dass wir dann zwangsläufig in der Lage sind, fließend Französisch zu sprechen, weil ich vielleicht nur die Grammatik, den Syntax kann, paar Vokabeln, aber erst durch die Anwendung kann ich die Sprache sprechen. Genauso ist es beim Programmieren. Ich muss es auch in der Praxis anwenden können. Und erst dann kann ich es auch wirklich umsetzen. Und daher habe ich mitten im Studium auch ganz viele Praktika, Werkstudententätigkeiten gemacht, damit ich eben auch diese unternehmerische Praxis habe. Da haben wir auch ein Problem in Deutschland, dass ganz viele Unternehmen nicht offen für Quereinstiege sind im Vergleich zu den USA.
Also die wollen reine IT-Studierende dann haben. Und wie kamen Sie dann zur Beschäftigung mit KI, also mit künstlicher Intelligenz? Gab es da sowas wie ein Schlüsselerlebnis?
Kein Schlüsselerlebnis. Also es ist vielmehr eine natürliche Entwicklung oder Evolution gewesen. Wir sprechen immer über künstliche Intelligenz. Dabei fängt es ja erst einmal mit der Datensammlung an. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt einen Kuchen backen möchte. Und wenn ich einen Kuchen backe, brauche ich ja erstmal den Tortenboden. Und genauso ist das eben meine Datensammlung und dann packe ich die nächste Schritt drauf und die nächste Schicht besteht dann eben aus der Berichterstattung dieser Daten, die ich habe. Was messe ich genau? Welche Kennzahlen sind vorhanden? Aber auch welche Dimensionen, wie das Geschlecht oder die Herkunft? Und danach beschäftige ich mich eben mit der künstlichen Intelligenz und das bedeutet, wie entwickeln sich diese Zahlen in der Zukunft? Dass ich vom Beschreibenden ins Vorhersagende übergehe und dabei hilft uns natürlich künstliche Intelligenz und das ist der letzte Schritt beziehungsweise die Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte, die man dann oben raufpackt.
Das ist die KI.
Das ist die KI, genau.
Vielleicht dann doch nochmal, wie definieren Sie eigentlich KI? Es gibt ja da unterschiedliche Definitionen.
Ich würde ganz begriffsnah damit arbeiten und zwar ist künstliche Intelligenz ein Forschungsbereich, welcher versucht herauszufinden, wie wir menschliche Intelligenz mithilfe von mathematischer, statistischer oder auch technischer Methoden nachahmen können. Das ist künstliche Intelligenz letztendlich. Wir wollen mehr oder weniger das menschliche Gehirn simulieren. Und das hört sich super creepy an auf den ersten Blick, aber das ist es letztendlich. Bloß ist eine KI niemals neutral. Menschen denken ja immer, dass eine KI oder eine Technologie ein Heilsmittel ist für rationale Entscheidungen. Jedoch ist diese Technologie von uns Menschen gemacht und damit übertragen wir auch unsere Werte und Vorstellungen hinein.
Weil wir die Daten ja einspeisen und die Daten wiederum sind auch geprägt von Wertungen, Stereotypen, Vorurteilen etc.
Genau, Daten sind ja auch ein Abbild unserer Gesellschaft und eben nicht nur Zahlen. Und unsere gesellschaftliche Realität kann in Daten vorkommen, aber es kann eben zum Problem werden, wenn wir eine Verzerrung, eine Voreingenommenheit oder ein Vorurteil im Datensatz selber manifestiert haben. Da sprechen wir vom sogenannten Bias. Und man kann auch dagegen vorgehen. Ich weiß, dass ganz oft in den Medien dann immer geschrieben wird, oh, diskriminierende Algorithmen, was dann die Leute auch so ein bisschen in Panik ausbrechen lässt. Aber es ist ja nicht der Algorithmus, der diskriminiert, sondern vielmehr die geringe Vielfalt im Datensatz. Wenn ich beispielsweise in Deutschland ungefähr 25% der Menschen mit Migrationshintergrund habe, das heißt, jede vierte Person in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. Aber wenn ich mir jetzt den Datensatz anschaue, um einen Algorithmus anzulernen und das nicht darin reflektiert ist, weil es entweder viel zu wenig vorkommt oder viel zu häufig, dann habe ich schon ab dem Moment eine Verzerrung. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich dessen bewusst zu sein und auch dagegen vorzugehen, damit wir am Ende nicht Gesichtserkennungssoftware haben, die ethnische Minderheiten nicht erkennt, oder eben auch Recruiting-Software, die mich aufgrund meines Geschlechtes diskriminiert.
Sie haben zwei Dinge erwähnt, über die ich auch mit Ihnen reden wollte. Zum einen haben Sie die Medien erwähnt und die Berichterstattung. Also in der Öffentlichkeit wird ja schon seit einigen Jahren intensiv über künstliche Intelligenz diskutiert. Und in den letzten ein, zwei Jahren hat diese Debatte sich nochmal intensiviert, meiner Wahrnehmung nach. Wie nehmen Sie diese Diskussion in den Medien wahr? Ich habe gefunden, dass Sie sagen, die Debatte um Tech und künstliche Intelligenz werde technokratisch geführt. Was heißt das? Also ist das eine Kritik?
Es ist definitiv eine Kritik oder auch ein Brandbrief, den ich da verfasst habe, weil mich das wirklich wütend macht, wenn ich auch sehe, wie über künstliche Intelligenz berichtet wird. Es geht immer um Fragen wie viel Investition hat das nächste Berliner Tech-Startup erhalten? Welche Jobs sind durch künstliche Intelligenz gefährdet? Oder welche Prozesse lassen sich dadurch automatisieren? Und ich wünsche mir halt persönlich, dass wir viel mehr Fragen stellen können. Wie kann mir künstliche Intelligenz in meinem Alltag helfen? Wie kann sie auch dazu beitragen, dass es Menschenleben verbessert oder sogar auch rettet? Und was müssen wir auch als Deutschland und Europa jetzt tun, damit wir als Innovationsstandort im internationalen Wettbewerb mithalten können und auch im globalen Parkett mit Ländern wie China, den USA oder Israel auf Augenhöhe verhandeln können? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten. Und leider habe ich manchmal das Gefühl, dass ich im falschen Land bin, weil andere Länder schon viel, viel, viel weiter sind und wir Deutschen auch sehr von der Angst gelähmt sind, ins Handeln zu kommen.
Aber Sie sind ja dann eigentlich im richtigen Land, weil wenn Sie diese Mission haben, dann können Sie die Sache ja nur vorantreiben. Weil in der Tat, das hatten Sie vorhin auch erwähnt und jetzt auch gerade nochmal, vorherrschend sind ja eher in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es um KI geht, Berührungsängste. KI wird so als Schreckgespenst wahrgenommen, als Gefahr für die eigenen Arbeitsplätze. Wird da zu wenig Aufklärung betrieben?
Ja, es fängt schon ab dem Moment an, wenn ich die Schule besuche. Ich lerne schreiben, lesen, rechnen. Was ich allerdings nicht lerne, ist, was künstliche Intelligenz ist, woher Daten kommen, warum mir auf einer Dating-App ein bestimmter Match angezeigt wird oder warum mir ein Artikel auf einer Webseite empfohlen wird. Und wir sind tagtäglich mit Daten und künstlicher Intelligenz konfrontiert, aber nur ganz wenige wissen, was die Funktionsweise dahinter ist und auch welche Anwendungsfälle es gibt. Und wir müssten schon ganz, ganz früh an den Schulen ansetzen, vielleicht sogar ab Schulklasse 3, wo wir ein Fach wie Datenkunde haben, damit wir die Schülerinnen und Schüler zukunftsfähig ausbilden. Und wenn ich dann die Universität besuche, dann erlerne ich ja auch nicht die Datenanalyse, was eine Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts ist, egal welchen Beruf ich ergreife, weil ich in jedem Beruf mit Daten konfrontiert bin. Und wenn ich dann später in den Arbeitsmarkt eintrete, dann gibt es auch kaum Fort- oder Weiterbildungsangebote seitens meines Arbeitgebers, sodass ich auch dort diese Skillsets, die ich im digitalen Zeitalter brauche,
also diese
nicht
Fähigkeiten,
erlerne.
Um das nochmal zu übersetzen.
Ja, genau, diese Anglizismen, ja, diese Fähigkeiten nicht erlerne und damit auch nicht in der Gesellschaft irgendwann anschlussfähig bin.
Aber nun hatten Sie vorher schon den Ansatz, eher konstruktiv zu denken. Also wenn wir das jetzt mal tun und schauen, was machen Sie in Ihrem Alltag, um diese Situation, die Sie jetzt eigentlich als misslich charakterisiert haben, zu ändern, also da was zu bewegen, damit wir uns mal vorstellen können, woraus eigentlich Ihr Alltag besteht.
Ja, jahrelang gebe ich Workshops und Trainings, unter anderem auch zu Data und AI Literacy. Das bezeichnet die Fähigkeit, Daten und künstliche Intelligenz zu verstehen. Wie eine neue Sprache, die ich erlerne, damit ich mich auch mit anderen Menschen austauschen kann. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt unbedingt programmieren lernen muss, aber zumindest verstehe, was Daten sind, wie sie genau analysiert werden oder was ich auch mit künstlicher Intelligenz mache. Und auch auf so einem Niveau, dass auch nicht technische Personen verstehen, wie es dann auch in der Anwendung genau aussieht.
Was ist denn die Zielgruppe und wo machen Sie das?
Ich habe das schon an unterschiedlichen Institutionen gemacht, sei es Universitäten, in der Privatwirtschaft oder auch in Vereinen oder Stiftungen. Und darüber hinaus habe ich mit Inclusive Tech schon zahlreiche Events veranstaltet, wo wir auch Personen zusammengebracht haben, die Interesse an der Tech-Industrie haben, aber nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen.
Sie haben jetzt gerade Inclusive Tech erwähnt. Das ist eine Firma, ein Unternehmen, das Sie gegründet haben. Wann und mit welchem Ziel?
Inclusive Tech ist europaweit die erste Lobby- und Beratungsorganisation, die sich für Diversity in Tech und auch KI-Ethik einsetzt. Und unsere Mission ist es, dies eben durch drei Säulen zu ermöglichen. Es fängt alles mit Bewusstsein an, dass wir überhaupt das Bewusstsein dafür haben, beispielsweise, dass wir jetzt nur 17% von Frauen in IT-Berufen haben und europaweit 22%. Und dann eben auch ins Handeln zu kommen, dass wir nicht nur Events haben, sondern das auch in Organisationen, in den Prozessen etablieren durch Recruiting oder auch Beratung. Also der Ansatz von Education, Ausbildung. Ich bin sehr viel so im internationalen und auch englischsprachigen Raum unterwegs. Und die meisten, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten, sind auch eher internationale Firmen, die so etwas auf dem Schirm haben. Weswegen ich dann auch sage, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich im falschen Land bin, weil im internationalen Kontext viel mehr dafür gemacht wird. Wenn wir uns die USA, England oder Kanada anschauen, sind die schon Lichtjahre weiter, was die Thematik betrifft. Und in Deutschland wird das noch als Luxusthema betrachtet, auch gerade in Zeiten des Konjunkturpessimismus, dass viele sich so denken, oh nee, jetzt kommt da noch so eine junge Frau mit Diversity um die Ecke, das kann ich mir jetzt mal sparen. Aber das können sich Organisationen nicht sparen, weil es auch darum geht, wettbewerbsfähig zu sein, um auch die nächste Generation erreichen zu können, weil wir auch einen Fachkräftemangel haben. Und so sind wir dann nicht in der Lage, technologische Innovationen auf den Markt zu bringen.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen, heute mit der KI-Expertin und Autorin Mina Seitze. Frau Seitze, unter denen, die sich besser auskennen mit künstlicher Intelligenz, gibt es quasi einen Streit darüber, ob die starke KI, also die künstliche Intelligenz, die zu vernetztem Denken in der Lage ist, der Menschheit gefährlich werden und eines Tages tatsächlich die Weltherrschaft übernehmen könnte. Da gibt es so ein Zitat aus dem Mai dieses Jahres von verschiedenen Experten und Expertinnen der Branche. Da heißt es, das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg. Als wie groß bewerten Sie diese Gefahr?
Aktuell sehe ich die Gefahr noch nicht so dramatisch, weswegen ich auch das Moratorium nicht begrüßt habe. Also, dass man gesagt hat, wir machen jetzt 6 Monate lang gar keine Forschung in dem Bereich dieser Superintelligenz.
Darauf hat man sich geeinigt.
Was ich nicht für richtig halte, weil wir wieder von unserer Angst gelähmt sind und deswegen handeln wir nicht. Und das kann nicht die Lösung sein. Ich glaube eher, dass wir uns überlegen müssen, wie wir unsere Werte wie Privatsphäre, Transparenz, Fairness und auch die Menschenwürde in der künstlichen Intelligenz durch ethische Prinzipien übersetzen können. Denn aktuell fehlt es uns an ein Rahmenwerk dafür, wie wir künstliche Intelligenz ethisch, transparent und inklusiv gestalten können. Unternehmen bringen ihre Technologien auf den Markt und dann erst, wenn Aufschrei passiert, wie wir es bei der Gesichtserkennungssoftware gesehen haben, wird dieses Produkt vom Markt genommen. Und das halte ich für fatal, weswegen ich mich auch für eine Art Schiedsrichter einsetze, wie beim Fußballspiel, wo dann auch mal eine gelbe oder rote Karte gezogen wird. Und das haben wir gar nicht im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir sehen aber, dass sich das jetzt ändert, vor allem auch durch den sogenannten EU-AI-Act, die KI-Verordnung.
Die im Sommer dieses Jahres entworfen worden ist und vorgelegt worden ist.
Genau, wir befinden uns in den sogenannten Trilog-Verhandlungen. Es wird immer noch debattiert, aber es ist noch nicht ins Stein gemeißelt. Und beim EU-AI-Act handelt es sich um europaweit die erste KI-Verordnung zur Regulierung der künstlichen Intelligenz. Und damit wären wir weltweit die erste Region, die so etwas auf die Straße gebracht hat. Das heißt, andere Länder und Regionen werden sich anhand dessen orientieren. Und da stellt sich auch die Frage, was ist unsere Rolle in Deutschland als auch Europa? Denn wir wollen Technologie regulieren, die wir nicht mal erfunden haben. Also so ein bisschen das weltpolitische Ordnungsamt, das dann Knöllchen verteilt. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass diese Innovationen auch von uns kommen und dass wir nicht nur die sind, die jetzt am Ende für die bürokratische Arbeit sorgen und das sogenannte Beamtentum, sondern dass wir auch für das Erfindertum stehen.
Bleiben wir nochmal bei diesem AI-Act und dem Entwurf. Also Stichwort Risiken von KI. Gegen welche Risiken die künstliche Intelligenz bietet bzw. darstellt, würde denn dieser AI-Act, so wie er jetzt im Entwurf vorliegt, helfen?
Es gibt da ein sogenanntes Hochrisikoklassifizierungssystem, also unterschiedliche Risikokategorien. Im hohen Risikobereich, da fällt drunter eine Gesichtserkennungssoftware, eine Recruiting-Software, aber auch andere Anwendungen, die persönliche Informationen sammeln. Im mittleren Risikobereich habe ich Anwendungen, die KI verwenden, aber weniger problematisch sind. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel über eine Webseite anmelde und mir personalisiert Content ausgespielt wird. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo ich ein geringes Risiko oder auch gar kein Risiko habe, wie bei einem Spamfilter in meiner E-Mail-Box. Und das ist ein interessanter Ansatz, dem gleichzeitig auch eine Praxisperspektive fehlt, weil der EU-AI-Act natürlich von den Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und anderen Disziplinen geprägt ist, aber diese wenig im Dialog mit der Wirtschaft oder auch den Anwendern oder Anwenderinnen stehen.
Warum eigentlich?
Weil es der natürliche Politikbetrieb ist. Und es gibt sogar eine Studie von Applic AI, einer Initiative der TU München, die sich angeschaut hat, was der EU-AI-Act in der Praxis bedeuten würde, wenn er so verabschiedet wird. Und die haben festgestellt, dass bei über 100 Anwendungsfällen es dazu führt, dass die meisten davon im Hochrisikobereich klassifiziert werden, wobei das nicht bei jeder Technologie der Fall ist. Und gleichzeitig kommen auch sehr, sehr hohe Kosten auf die Unternehmen zu, weswegen sich dann auch Gründerinnen und Gründer mehrmals überlegen, soll ich jetzt mein KI-Startup hier in Deutschland gründen? Ist es nicht schlauer für mich, eigentlich in die USA oder China zu gehen, wo ich nicht so hohe bürokratische Auflagen, Steuern, rechtliche und regulatorische Anforderungen habe, weswegen wir auch in den vergangenen 1 bis 2 Jahren einen erheblichen Rückgang von Gründungen aus dem Tech-Startup-Bereich gesehen haben.
Wenn ich mich noch mal erinnere an das, was Sie vor 5 Minuten gesagt haben ungefähr, dass die USA und China beispielsweise sehr viel weiter vorn wären, was die Entwicklung von Tech-Industrie und auch KI angeht. Und wenn man das zusammennimmt mit dem, was Sie eben gesagt haben, kein Wunder, wenn die Regulierungen dort doch so viel weniger streng sind. Also da fragt man sich, was ist jetzt eigentlich gut und richtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Viele denken ja auch immer, dass China gar nicht so weit ist im Bereich rund um KI-Ethik. Tatsächlich ist das Gegenteilige der Fall. China hat sich schon viel früher als die EU mit KI-Ethik auseinandergesetzt gehabt, eine Expertenkommission berufen, die sogar Richtlinien entwickelt haben, die dort gelten. Aber nur nicht für die chinesische Regierung. Das heißt, die chinesische Regierung kann immer noch biometrische Daten und ganz viel mehr sammeln.
China ist doch ganz vorne dran, was Überwachung angeht.
Ja, die chinesische Regierung muss sich an diese KI-Ethik-Richtlinie nicht halten. Für die Unternehmen allerdings schon, weil sie natürlich auch internationale Ambitionen haben und merken, wenn wir die Debatte um Regulierung jetzt anfangen, auch wenn sie noch in den Kinderschuhen steckt, dann müssen sie sich ja auch anpassen. Und wenn ich jetzt eine Technologie so entwickelt habe, dass ich ganz vieles nicht beachtet habe, dann heißt es letztendlich, dass ich die wieder vom Markt nehmen muss, Umsatzeinbußen habe, auch verlorene Gelder in Forschung und Entwicklung. Und das ist ganz, ganz kompliziert, dieser Balanceakt zwischen genug Freiheit für Entwicklung und Forschung und auch Innovation, aber gleichzeitig die Regulierung, damit wir Technologien auf den Markt bringen, die nicht die Bürgerinnen und Bürger gefährden. Es gibt so viele unterschiedliche KI-Modelle, die dann wiederum auch unterschiedlich geregelt werden. Mhm. Und man kann sich das eben auch wie bei einer Ärztin vorstellen, die ein Skalpell hat. Ein Skalpell ist genau dasselbe Instrument, genauso wie ein Algorithmus. Aber ich kann dasselbe Instrument dafür verwenden, um Menschenleben zu retten oder aber auch zu gefährden. Ähnlich ist es auch in der künstlichen Intelligenz mit Algorithmen, die entwickelt werden. Ich kann denselben Algorithmus beispielsweise verwenden im Militärbereich für Drohnen oder eben auch für die Krebsdiagnostik. Also es ist von uns Menschen abhängig, wie wir diese entwickelten Technologien letztendlich in der Praxis nutzen. Und viel wichtiger finde ich, dass wir eine Zusammenkunft schaffen zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um dann eine neutrale Instanz zu haben, die in der Lage ist, zu prüfen, ob diese ethischen Richtlinien eingehalten worden sind, bevor diese Technologie in den Markt eintritt.
Also um den Sack vielleicht nochmal zuzubinden, was diese Thematik angeht, also unterm Strich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der AI Act ein Schritt in die richtige Richtung, um dieses im Prinzip zu erreichen. Also der AI Act reicht noch nicht aus, aber er ist ein wichtiger Schritt, richtig?
Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber es hapert noch an der Umsetzung. Es müssen noch viele Feinheiten definiert werden. Die Praxisperspektive fehlt und ist auch zu einer Überforderung seitens von Unternehmen führt, weil sie nicht genau wissen, wie sie sich jetzt darauf vorzubereiten haben, ähnlich wie wir es bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen haben.
Wir haben jetzt über die Wirtschaft und die Politik geredet. Ein wichtiges, viel diskutiertes Thema im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz ist ja auch die Menschenähnlichkeit der Maschinen, der KI. Im Sommer 2022, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, hat der Computerwissenschaftler Blake Lemoine in einem Interview gegenüber der Washington Post behauptet, das KI-Sprachmodell Lambda 145 sei nicht nur ein Programm, sondern ein Mensch mit einer Seele. Frage an Sie, können Maschinen irgendwann wie Menschen werden, wie Menschen empfinden und auch eben dann wie Menschen für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden?
Künstliche Intelligenz kann Gefühle simulieren, Kreativität nachahmen, aber sie kann nicht Empathie empfinden, Erfahrung durchmachen. Am Ende des Tages wird eine künstliche Intelligenz durch unsere Erfahrung angefüttert. Und deswegen ist der Mensch immer noch zentral. Eine KI ist ja nur auf einen bestimmten Anwendungsbereich trainiert worden, wie beim autonomen Fahren, wo ich dann die Entscheidung treffen muss, ob ich perfide gesprochen eine ältere Person überfahren müsste oder eine jüngere Person oder gegen einen Baum fahre und letztendlich dann auch mein Leben verliere. Und bei einem Menschen ist es ja nicht so. Ein Mensch ist ja nicht nur auf einen bestimmten Anwendungsbereich spezialisiert, wenn ich eine moralische Entscheidung treffe, sondern ich gucke mir das Große und Ganze an und dann treffe ich die Entscheidung. Deswegen kann auch ein Mensch moralisch überlegener handeln als eine Maschine, vorausgesetzt der Mensch will es.
Aber man könnte sich doch vorstellen, dass das vernetzte Denken und Fühlen der Maschinen irgendwann so weit entwickelt wird, dass das menschliche Fühlen nachgeahmt wird. Ist das Ihrer Einschätzung nach völlig illusorisch?
Illusorisch vielleicht nicht, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bereithält. Also wir sehen ja auch, dass immer mehr Menschen aus den Neurowissenschaften Naturwissenschaften, der Biologie, Mathematik, der Informatik zusammenkommen und dass es bei der künstlichen Intelligenz dann auch darum geht, wie wir diese Gefühle oder auch unsere körperlichen Reaktionen mathematisch übersetzen und das Modell dadurch noch raffinierter wird. Und das ist etwas, was jetzt schon ja auch der Fall ist. Netflix hat beispielsweise mal sich angeschaut, wie die Gehirnreaktionen der Menschen aussehen, wenn sie bestimmte Film- oder Serienempfehlungen angezeigt bekommen. Und auf Basis dieser Sensorikdaten wurde dann das maschinelle Modell angelernt, damit es präzisere Empfehlungen für Filme oder Serien ausspielen kann. Deswegen ist es auch ja kein Science-Fiction-Szenario, sondern etwas, was wir vielleicht auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehen können, auch abhängig davon, wie schnell die Entwicklung voranschreitet, aber natürlich auch die rechnerische Leistung dahinter. Wir sprechen immer über die Software, aber wir brauchen gleichzeitig auch die entsprechende Hardware, um so große, komplexe Datenmengen analysieren zu können, weswegen Quantum Computing super wichtig ist, also Rechner, die in der Lage sind, etwas viel schneller berechnen zu können, wo ein herkömmlicher Computer mehrere Jahre braucht.
Und da sind wir aber auf dem Weg, diese, wie haben Sie die genannt, Quantum?
Quantum Computing, ja, dass wir vielleicht sogar auch mal einen eigenen universellen Supercomputer in Deutschland haben. Zumindest strebt das die Bundesregierung an als Ziel bis 2026. Aber aufgrund des Sparkurses im Bundesregierungshaushalt wurden aktuell ein Drittel dieser Gelder gestrichen. Und damit stellt sich auch die Frage, ob diese deutsche Aufholjagd zu Ende ist. Wenn wir uns Großbritannien anschauen, die haben als Teil ihrer KI-Strategie vorgesehen, 800 Millionen britische Pfund in einen Supercomputer zu investieren, mit dem Ziel, ihr eigenes BridgeGPT zu entwickeln, sodass sie nicht nur ChatGPT, die Chatbot-Applikation von OpenAI, verwenden, weil sie digital souverän sein wollen, also auch unabhängig sein wollen von großen amerikanischen Technologieanbietern.
Jetzt haben Sie selber ChatGPT erwähnt in diesem britischen Kontext. Darauf wollte ich natürlich auf jeden Fall auch noch eingehen, weil die Einführung von ChatGPT seit November 2022, glaube ich, ja doch möglicherweise diese Berührungsängste, über die wir gesprochen haben vorhin, hilft, ein wenig abzubauen, oder schätze ich das falsch ein?
Ja, ChatGPT war auch mein persönlicher iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz, weil es so menschenähnlich ist, auch im Vergleich zu ganz vielen anderen Chatbot-Applikationen. Ich habe sogar von Personen aus meinem Umfeld gehört, dass sie sich von ChatGPT besser verstanden fühlen als von ihren eigenen Freunden,
also
inklusive
ja so,
mir.
Weil es so Bots gibt, die dann als Gegenüber fungieren. Chatbots,
ja.
Genau.
Und wir Menschen sind manchmal einer Google-Suchmaschine oder auch einem ChatGPT ehrlicher gegenüber als unseren Mitmenschen, da wir ihr auch Informationen anvertrauen und auch nach Antworten suchen, die wir nicht von unseren Mitmenschen oder Gegenüber erhalten können. Und deswegen ist es ja auch eine recht intime Beziehung, die wir manchmal mit Maschinen haben, der wir uns gar nicht so per se bewusst sind. Und vielleicht fragen wir ChatGPT oder Google nach Krankheiten, die wir nie einem Arzt fragen würden. Oder wir fragen nach Hilfe für ganz, ganz heikle Angelegenheiten, die uns super peinlich sind, aber würden das nie unserem Nachbar oder unserer Freundin erzählen.
Sie sagen jetzt, wir fragen. Welche Rolle spielt denn ChatGPT in Ihrem eigenen Leben eigentlich?
Ich nutze ChatGPT regelmäßig, auch mittlerweile, um meine Beiträge für Social Media zu erstellen, weil es für mich eine immense Zeitersparnis ist. Ich selber bin recht viel auf LinkedIn aktiv, einer Social Media Plattform mit Schwerpunkt auf Karriere und Berufskontakte. Und mit Hilfe von ChatGPT spare ich im Durchschnitt mehr als 30 Minuten Zeit für meine Beiträge. Gleichzeitig kennzeichnen ja ganz, ganz viele Menschen nicht, ob sie Inhalte mit ChatGPT erstellt haben. Und da kommen wir auch bei der Frage, wie wir mit ChatGPT auch in der Medienindustrie perspektivisch umgehen, weil immer mehr große Medienmarken damit in den Redaktionsräumen herumexperimentieren, vielleicht auch sogar Artikel damit erstellt haben. Aber es gibt gar keine Kennzeichnung, wie assistiert mithilfe von künstlicher Intelligenz, erstellt durch künstliche Intelligenz oder erstellt von einem Menschen. Aber das ist ein Dilemma, was aktuell ganz viele Unternehmen haben. Und ChatGPT kann ich ja einfach auch nicht so anwenden, auch in einem Unternehmen. Denn es sind ja wiederum auch Daten, die ich dort eingebe, die sensibel sein können. Und damit wird wieder das Datenmodell von OpenAI bereichert. Und es gab sogar Fälle, wo Leute patentgeschützten Code durch ChatGPT gejagt haben und dies dann herausgekommen ist. Und deswegen bräuchte jede Organisation theoretisch ein eigenes ChatGPT, also eine eigene Applikation, die nicht vom Unternehmen OpenAI kommt, oder aber, dass sie den Service von OpenAI verwenden, aber in einer eigenen Cloud speichern. Und das ist etwas, was ganz, ganz viele immer noch nicht sehen oder recht naiv an die Sache herangehen, dass sie denken, oh, da ist ja ChatGPT, aber dahinter ist ja auch ein Unternehmen.
Ja, und auch in der Kulturbranche ist das natürlich ein ganz großes Problem, weil Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Künstler, Künstlerinnen wehren sich dagegen, dass per ChatGPT einfach ihre Inhalte dann verwendet werden, um irgendetwas zu kreieren. Ich meine, da sind wir dann wieder auch bei den Risiken der KI.
Die Trainingsdaten, die verwendet werden, wurden mitunter auch ohne Einstimmung dieser Person verwendet, sei es Wissenschaftlerin, ein Journalist oder auch eine Künstlerin. Und es handelt sich ja dabei um intellektuelles Eigentum, aber auch ein Stück Privat- und Intimsphäre, weil ich ja durch meine Kunst, sei es ein Artikel, den ich geschrieben habe oder auch ein Bild, was ich gemalt habe, etwas Persönliches von mir offenbare und auch darauf gekommen bin, weil ich selber etwas persönlich durchlebt habe und es auch von meinen Emotionen geprägt ist. Und dann kommt auf einmal eine Maschine daher, verwendet ist und wurschtelt das so mit anderen Sachen dann zusammen und spuckt dann was ganz Neues dabei heraus. Wir brauchen einen Weg, wo wir auch die Zustimmung dieser Menschen haben, weil sonst ist es am Ende einfach Diebstahl.
Wir haben jetzt viel inhaltlich diskutiert über Big Data, über KI. Jetzt nochmal zurück zu Ihnen und zu Ihrem Alltag. Sie hatten eben auch mal die Formulierung verwendet, das finde ich unfair. Da sind wir wieder bei Ihrem Buch Fair Tech. Welches sind die Themen, die Sie momentan am meisten umtreiben?
Aktuell wird diskutiert, ob Deutschland der kranke Mann Europas sei. Und wir sind nicht nur krank, sondern auch langsam. Ich würde sagen, dass Deutschland ein digitales Hinterland ist. Und das bereitet mir persönlich Sorge, weil ich dieses Land liebe, weil ich in diesem Land aufgewachsen bin und weil mir dieses Land so viele Chancen ermöglicht hat. Und deswegen wünsche ich mir auch von der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, dass wir ins Handeln kommen. Ich wünsche mir von der Politik, dass eine Offensive gestartet wird, wo wir digitale Bildungspolitik betreiben, wo wir ein Schulfach wie Datenkunde einführen, wo es an den Universitäten verpflichtend ist, die Datenanalyse zu erlernen, aber auch, dass KI-Ethik als Modul verpflichtend ist, insbesondere für Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich wünsche mir von der Wirtschaft, dass diese als Arbeitgeber viel offener gegenüber Quereinsteigerinnen und Einsteiger in der Tech-Industrie sind und dass auch Frauen vor allem gefördert werden, in der Tech-Branche Fuß zu fassen, da diese unterrepräsentiert sind und Technologien aus einem vielfältigen Blickwinkel entwickelt sein sollten, damit wir unsere Welt gerecht repräsentieren. Ich weiß auch, dass das Wort Macht verpönt ist, aber Macht kommt von Machen. Und wir brauchen mehr Frauen, gerade in männerdominierten Industrien, wie der Tech-Industrie, damit wir für diese Veränderung sorgen können.
Letzte Frage, wie geht es bei Ihnen selber weiter? Also wie wird die Mission der Mina Zeitzel fortgesetzt?
Ich bin ganz ehrlich, manchmal weiß ich selbst nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich einen moralischen Wertekompass habe, der mich immer weiter begleiten wird. Und dazu gehört natürlich auch ein Quäntchen Glück, Mut und vor allem Resilienz. Und Resilienz ist etwas, was ich immer wieder brauche. Die Kunst des Scheiterns und Wiederaufstehens weiterzumachen, egal wie schwer es ist.